Unser heutiger Gast hat einen Bachelor in Psychologie, einen Master in Human Factors und eine Promotion zum Thema Technologietransfer und akademisches Unternehmertum. Sie war über 4 Jahre beim Fraunhofer Institut, zunächst als Research Fellow und später dann Projektleiterin. Auch hier hat sie sich für die Verbindung von Wissenschaft und Unternehmertum eingesetzt und ist in einem Artikel wie einen Weckruf formuliert, warum Wissenschaftler gründen müssen. In ihrer Zeit bei Google hat sie unter anderem die Future of Work Initiative sowie Partnerschaften mit Gewerkschaften und Handelskammern vorangetrieben. Aktuell arbeitet sie als Senior Policy Advisor im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, unter anderem am Aufbau einer internen Beratungseinheit zur Transformation der öffentlichen Verwaltung.
Seit 4 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? An welchen Schnittstellen müssen wir arbeiten, damit sich die Dinge wirklich voranbewegen? Und welche Rolle spielen dabei die Politik und die Wissenschaft? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Dr. Anna Sinell.
Hallo Michael, hallo Christoph.
Hi, und wie ihr hört, wir arbeiten noch am Setup. Ich bin in meiner neuen Wohnung, die noch nicht fertig eingerichtet ist. Und Michael hat das Mikro etwas kürzer als sonst. Wir geben uns besonders viel Mühe, aber trotzdem nicht zu viel Hall entstehen lassen. Anna, du hast einen viel besseren Raum. Man hört dich gut. Und wo bist du gerade?
Ich bin gerade auf dem Hof meiner Eltern in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so unser Escape Raum quasi an den Wochenenden und ja, jetzt während Homeoffice und auch sonst mal unter der Woche.
Sehr, sehr cool. Anna, wir reden ja schon seit 3 Jahren darüber, dass du zu uns kommst und irgendwie gab es immer Gründe, warum es nicht gepasst hat. Du hast da echt wahnsinnig viel gemacht in der Zeit und ich habe immer so, wenn ich dich auf einen Satz zusammenfasse, für unser Thema, dann bist du für mich Deutschlands bestgehütetes Geheimnis zum Thema New Work, weil das, was du alles gemacht hast und was du aktuell machst, ist so viel mehr als das, was man über dich findet. Also du bist auf LinkedIn, du machst alles, aber ich finde, es gibt Leute, die deutlich weniger beizutragen haben zum Thema, die deutlich mehr die Klappe aufmachen. Deswegen freue ich mich besonders und Christoph genauso, dass du heute hier bist. Und damit wollen wir ändern, dass du das bestgehütetste Geheimnis bist, sondern dass du diesen Platz einfach bekommst, den du echt verdienst. Und würde mich freuen, wenn wir anfangen können, wie immer, mit der Frage, wie du der Mensch geworden bist, der du eben heute bist.
Genau, eine Anmerkung zu dieser Frage. Ich finde, an euch beiden und an diesem Podcast sieht man, dass das ja kein abgeschlossener Prozess ist, ja, sondern dass es vielleicht eher lauten sollte, wie wirst du der Mensch, der du bist? Und ich kann zurückschauen und was waren da Stationen, die meinen Werdegang geprägt haben? Und da kann man sicherlich in 3 Bereiche schauen. Einmal die Familie, dann das Privatleben neben der Familie und das berufliche Leben. Und die Familie ist bei mir tatsächlich ein sehr, sehr prägender Faktor. Ich komme aus einer Großfamilie, das heißt, man hat irgendwie Verständnis dafür, in der Gemeinschaft zu leben und aber auch was dafür zu tun, dass man in der Familie ein gutes Team ist. Und meine beiden Eltern sind selbstständig und das hat bei mir ganz früh so ein Unabhängigkeitsgefühl auch geweckt und die Relevanz aufgezeigt, dass man sie eigentlich auch, also dass man Dinge tun muss für sich selbst, um eben unabhängig zu sein und auch dann aber gestalten zu können. Also, und das hat mich schon sehr geprägt in allem Weiteren, was ich tue, dass ich immer so einen Gestaltungsanspruch habe und Dinge verändern möchte. Im Privatleben neben der Familie quasi hat mich besonders geprägt, dass ich immer Teil eines Teams war, nämlich einer Hockeymannschaft, die gleichzeitig leistungsorientiert, aber natürlich auch Spaß machen sollte. So. Und da das größte Learning, Michael, du hast es ja auch schon häufiger angesprochen, wahnsinnig offenes, transparentes Feedback in so einer Mannschaft. Also nur wenn man sich offen kritisiert und konstruktiv Feedback gibt, wächst man auch als Team. Und ein Team ist halt viel, viel mehr als die Summe seiner Einzelteile, sondern es kommt eben auf das Zusammenspiel im wahrsten Sinne des Wortes an. Wir sind als Underdog in Hamburg deutscher Meister geworden, wirklich mit einer völlig, also einfach nur, weil wir so stark vom Team Spirit gelebt haben. Und das vielleicht, also unsere jüngste Spielerin hat im deutschen Finale das Tor geschossen, wurde eingewechselt und das ist so symbolisch dafür, dass eben es nicht immer nur auf die High-Performer so ankommt. Das ist für mich aus dieser ganzen Hockey-Zeit ein wahnsinniges Learning. Gleichzeitig natürlich auch Umgang mit Druck, weil in der Bundesliga stehst du natürlich unter Leistungsdruck. Und auch in der Nationalmannschaft, also in den Jugendnationalmannschaften. Und so bin ich eigentlich ins Arbeitsleben gestartet, mit gleichzeitig diesem Willen zu gestalten und einem Selbstverständnis, dass man offen kommunizieren und sich gegenseitig Feedback geben muss. Und ja, jetzt, was mich in meinem Arbeitsleben am meisten geprägt hat, ist tatsächlich dieser Metablick, dass ich jetzt eben in der Wissenschaft war, in der Wirtschaft war und jetzt in der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, ich habe alle Sektoren des Innovationssystems, wenn man sagt, das Innovationssystem steht aus Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, habe ich jetzt einmal durch. So.
Was war für dich krass? Jetzt mal in der Reise zwei Sachen, die mir einfallen. Einmal würde ich gerne wissen, du hattest Familie erwähnt, zum Einstieg, wenn du sagst, eine große Familie, wie groß seid ihr und was ist das Besondere an der Familiendynamik, was du vielleicht teilen kannst?
Die Kleinfamilie, wir sind wir fünf Personen. Ich habe noch zwei Geschwister, aber ich bin in einem Haus aufgewachsen mit meiner Tante und meinem Onkel und deren vier Kindern. Das heißt, wir waren sieben Kinder in einem Haus. Und meine Großeltern haben gegenüber gewohnt. Und dazu zählen aber auch noch zwei Tanten mit ihren Kindern. Und wir haben uns mindestens einmal im Jahr immer an Weihnachten getroffen. Und da waren wir immer dann schon so knapp 30 Personen.
Okay. Ja.
Das war übrigens auch ausschlaggebend dafür, dass mein Vater und meine Mutter und Tante und Onkel hier den Hof gekauft haben, weil wir einen Ort brauchten, wo die ganze Familie zusammenkommen kann.
Krass. Okay, das ist in der Tat, ja. Das ist dann in Corona auch noch eine Herausforderung wahrscheinlich, alle zusammen.
Ja, zu das haben wir jetzt tatsächlich auch ganz lange nicht mehr gemacht. Also, ja.
Und das kann ich jetzt ein bisschen besser einordnen. Und wenn von deiner Reise und den verschiedenen Punkten, wie bist du denn am Ende im öffentlichen Bereich gelandet, bevor wir gleich nochmal wieder strukturiert einsteigen? Weil der Sprung ist, glaube ich, für viele dann zu sagen, okay, wie bist du an die verschiedenen Punkte gekommen?
Es ist schon am stärksten dieser Gestaltungswille und was verändern zu können. Also wo kann ich einen Mehrwert leisten? Und den kann ich gerade im Arbeitsministerium auf jeden Fall leisten. Und mich hat aber auch, also viele sagen immer, ich habe so einen sehr keinen Gradlinienweg. Ich bin in dem Sinne schon wieder gradlinig, dass ich konsequent zickzack gehe. Also und ich habe ja bei Fraunhofer haben wir Forschung betrieben, unter welchen Bedingungen passieren bedarfsorientierte, gesellschaftsorientierte Innovationen. Und da haben wir uns immer dieses Zusammenspiel in diesen Sektoren angeguckt. Also Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Naja, und nachdem ich eben in der Wissenschaft und in der Wirtschaft war, hat mich das schon auch interessiert, wie läuft der Verwaltungsapparat und wie kann ich dazu Rahmenbedingungen beitragen, dass eben bedarfsgerechte Innovationen passieren.
Also ich finde dein Lebenslauf super stringent, finde es total cool. Ich würde gerne nochmal, wie Christopher eben auch angedroht hat, nochmal ganz, ganz zurückgehen, weil du hast angefangen mit Psychologie, ein Studium, was in Deutschland hart mit Eingangshürde belegt ist. Das heißt, du hast wahrscheinlich ein ziemlich gutes Abi gehabt. Ich habe auch gesehen, dass du sehr gute Noten da gemacht hast. Und die meisten Leute, die ins Psychologiestudium gehen, also zumindest mein Bild, wollen ja danach irgendwie dann in den Bereich Therapie gehen. Bist du mit einer klaren Vorstellung in Psychologie reingegangen? Hast du schon vorweg gesehen, wo du hin möchtest? Oder was war so die Motivation für dieses Studium?
Ich bin mit einer klaren Vorstellung reingegangen, dass ich in keinem Fall Therapie mache, weil das mir viel zu nahe gehen würde. Also da kann ich mich nicht abgrenzen. Und mich hat eigentlich vor allem Statistik interessiert. Also und so das Interesse am Menschen. Ja. Und dann war mir klar, eigentlich stehen mir viele Türen offen, wenn ich Psychologie studiert habe und ich weiß, ich will nicht Therapie machen. Wobei ich auch sagen muss, ich wollte jetzt nicht unbedingt Psychologie machen. Das habe ich auch. Meine Priorität lag da vor allem auf dem Hockeyspielen in dem Alter. Habe ich mich in Hamburg, ich wollte gerne in der Hamburger Mannschaft spielen und dann hat es mit dem Psychologiestudium da ganz gut geklappt. Ehrlicherweise, hatte ich da noch nicht so einen klaren Plan zu dem Psychologiestudium, aber es hat mir dann sehr viel Spaß gemacht und für bestimmte Themen konnte ich mich mehr erwerben als für andere.
Ich stelle die Frage aus einem bestimmten Grund. Ich habe heute so, wenn ich meinen Weg angucke, mich frage, was würde ich vielleicht anders machen, wenn ich nochmal neu starten dürfte. Gibt es so einen Organisationspsychologen, den ich total verehre, das ist Adam Grant. Wenn ich sehe, was der macht, was der für Studien macht, was der für Bücher schreibt, dann denke ich immer, wow, eigentlich hätte ich auch gerne Psychologie studiert. Also es ist so mit dem Wissen von heute, fände ich es ein extrem starkes Studium. Ich hätte früher nicht eine Mikrosekunde in Gedanken darüber verschwendet, in dieses Studium zu gehen, weil ich einfach gar nicht gewusst hätte, was für Möglichkeiten es neben dem normalen Therapeutenweg geht. Also deswegen die Frage. Dann hast du ja diesen Masterstudiengang, den es nur quasi auf Englisch gibt. Vielleicht erzählst du auch nochmal da ein bisschen, was da so die Motivation war. Dann bist du, glaube ich, nach Berlin gegangen, ne?
Genau, da bin ich nach Berlin gegangen. Also wenn einem klar ist, man will nicht die Therapieausbildung machen und will aber eben, will irgendwas anderes machen, dann ich fand den so ein Arbeits-A&O, also Arbeits- und Organisationspsychologie Schwerpunkt interessant. Da haben mich aber die Unis irgendwie nicht so richtig überzeugt, beziehungsweise kann man das viel oft auch nur an Privatunis machen und das ist so nicht mein Ding. Bei dem Feld Human Factors, was ja so genau die Schnittstelle zwischen Psychologie und Ingenieurswissenschaften ist, also viel UX-Design, wie muss eigentlich eine Maschine gebaut sein, damit es die Perspektive der Menschen, die Bedarfe der Menschen trifft, so, ja. Das fand ich schon spannend, vor allem, weil es auch so ganz neu war. Ich war, glaube ich, der zweite Jahrgang, der das studiert hat. Und man gleichzeitig aber auch selbst da noch Raum hatte, seine Felder zu wählen.
Kannst du da ein bisschen mehr Einblick geben, was das genau umfasst? Also wenn du jetzt sagst, es geht um das Design einer Maschine, dann sind es Apps, sind es Anwendungen, sind es Geräte?
Genau.
Es klingt ja sehr, oder könnte für jemanden, der nicht so bewandert ist, manipulativ klingt zu sagen, ja, wieso wollen wir Maschinen designen, die irgendwie einen guten Zugang bieten? Also kannst du da mal ein bisschen Einblick geben?
Das ist ganz viel Kognitionspsychologie. Also wir haben ja jetzt gerade im Vorgespräch besprochen, wie kann man das, wie müssen Videokonferenzsysteme aufgebaut sein, damit man das einen Tag lang aushalten kann, damit es so wenig wie Möglichkeit Aufmerksamkeit frisst und so intuitiv wie möglich ist. Und darum ging es ganz viel. Also Aufmerksamkeitsbeanspruchung intuitives Design von Technologie. Aber man kann natürlich auch sagen, was du gerade gesagt hast, natürlich kann das auch ausgenutzt werden, um Menschen zu manipulieren, auf jeden Fall.
Ich glaube, so ein Studium würde helfen, einem Unternehmen wie Google, Facebook, LinkedIn oder so die Leute bei der Stange zu halten. Na klar, also das ist aber es gibt eben auch ganz viele Anwendungen, wo du sagst, es ist gut. Also wie Zugang von alten Menschen zu neuer Technologie.
Genau.
Wie kriege ich das hin, dass Menschen, die damit nicht aufgewachsen sind, trotzdem irgendwie ein iPhone bedienen können oder auch nur einen Geldautomaten.
Genau.
dann kam ja irgendwie über die Promotion was ich oft bei dir sehe, diese Schnittstellen haben dich ja irgendwie fasziniert, ne? Also Wissenschaft und Wirtschaft, dann kam dieser Technologietransferaspekt. Vielleicht erzählst du auch noch mal ein bisschen was über die Promotion, bevor wir dann so ein bisschen dann ins Berufsleben, wobei das ja auch schon Berufsleben ist,
kommen. Ja, das ist, also tatsächlich, ich habe ja nebenbei promoviert. Also ich hatte meine Masterarbeit dann bei Fraunhofer geschrieben. Am Center for Responsible Research and Innovation, und die haben eben genau, also die machen genau das, dass sie gucken, wie kann eigentlich Forschung und Innovation an gesellschaftlichen Bedarfen ausgerichtet werden, wie kann die Gesellschaftsperspektive besser in Forschungs- und Innovationsprozesse einbezogen werden und letztendlich, wie kann das Forschungsergebnis bzw. die Innovation in die Gesellschaft transferiert werden. Und mit diesem letzten Schritt, diesem Wissens- und Technologietransfer, habe ich mich insbesondere befasst. Und da gibt's unterschiedliche Kanäle. Das kann durch Auftragsforschung sein, das kann durch Publikationen sein oder gemeinsame Joint Ventures zwischen Wissenschaft und Wirtschaft oder eben ganz durch Ausgründungen. Also der Wissenschaftler macht sich mit seiner Forschung zum Unternehmer und verkommerzialisiert es so. Ja, und dazu, also da ich dazu Forschungsprojekte geleitet habe, habe ich dann nebenbei quasi die Daten genutzt, um an der TU Berlin zu promovieren und habe da ein Tool entwickelt, ein Strategietool, das Forschungsorganisationen dabei hilft, ihre Transferstrategie zu definieren. Was schön ist jetzt zu sehen, dieses Tool hilft mir auch im ministeriellen Kontext sehr weiter. Mhm. Also ich durfte letztens begleiten ein Team bei der Entwicklung einer Strategie zum Thema, wie kann Potenziale der Digitalisierung für Menschen mit Behinderungen besser nutzbar gemacht werden, um eine stärkere Teilhabe am Arbeitsleben zu gewährleisten. Und da hat mir dieses Tool als Canvas, als Vorlage auch super gedient. Also bin ich da schon sehr glücklich, dass es irgendwie in Anwendung findet, weil das war mein Anspruch, dass ich was entwickle, was nicht in der Schublade bleibt.
Das ist ja das, was du eingangs auch sagtest, ne? Also das Thema gestalten und gestalten zu wollen. Und das wäre jetzt auch mal eine nächste Frage. Wenn jemand das sagt, wäre gefühlt nicht die erste Reaktion zu sagen, ich gehe ins Ministerium. Du sagst aber wiederum bewusst, ich bin hingegangen, um zu gestalten. Kannst du das auflösen für uns Unwissenden?
Ja, total gut, dass du das sagst, Christoph, weil meine Meinung ist, es müssten viel, viel mehr Leute wie ich ins Ministerium gehen oder in die Verwaltung. Ich sage jetzt in die Verwaltung, also und zwar auf allen Ebenen. Ja, die Durchlässigkeit muss auf allen Ebenen höher werden, um Veränderung zu treiben, um sich weiterzuentwickeln, um aus den Organisationen lernende Organisationen zu machen und aber auch um Kritikern ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, also ich glaube, die Kritik am öffentlichen Verwaltungsapparat war noch nie so laut wie jetzt zu Corona-Zeiten. Und einerseits kann ich sehr viele Punkte verstehen und andererseits denke ich aber, dann tut doch was, damit es sich verändert. Ja, also dann geht doch selbst in die Verantwortung. So, und dafür würde ich gerne ein starkes Plädoyer halten, dass eben sich diese Durchlässigkeit verbessert. Und ja, vielleicht ist die nächste Legislaturperiode auch ein guter Auftakt eben, ja, um diese Durchlässigkeit zu erreichen.
Das finde ich total super. Und ich finde, da können wir wirklich auch mal an der Stelle mal stehen bleiben. Also wir hatten ja schon einige Gäste, einen verdanken wir dir, liebe Anna. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal auf die Verbindung. Aber ich fange mal mit dem ersten Gast, den wir hatten, für mich Thomas Heilmann, CDU-Abgeordneter, davor Senator in Berlin und davor vor allen Dingen Unternehmer, der in seinem Leben als Unternehmer so viel hingekriegt hat, dass er nicht mehr arbeiten müsste und trotzdem sich erst als Senator, als Justizsenator in Berlin mit den Clans angelegt hat, dieses Abschöpfungsgesetz da auf die Rampe geschoben hat und jetzt auch in dem ganzen Thema, wie kann ein Staat aussehen in Zukunft? Also er hat ja dieses Buch mit herausgegeben, Neustart. Hm. Und ich kann immer nur wieder ihn öffentlich loben für dieses Engagement und diese Aktivität. Und ich sehe es genauso wie du. Es ist wahnsinnig leicht, immer über die Verwaltung zu schimpfen, was sie alles schlecht machen, falsch machen, jetzt auch in der Corona-Krise. Aber ja, dann mach doch, ne? Also hilf doch.
Um mal die Werbetrommel zu rühren, was zieht dich morgens aus dem Bett, wenn du sagst, jetzt habe ich einen Tag in der Verwaltung vor mir? Was motiviert dich? Was ist so richtig geil?
Also was tatsächlich sehr, sehr motivierend ist, ist im Moment, ich habe ja ein Team, also das ist jetzt mir nicht unterstellt, disziplinarisch oder so, sondern das ist ein Team von 17 engagierten Mitarbeiterinnen aus dem ganzen Ministerium, aus allen Abteilungen, die sich zu agilen Coaches ausgebildet haben und so agile Arbeitsweisen ins Ministerium tragen. Und das ist schon sehr motivierend. Erstens der Austausch mit denen, weil das sind alles wirklich also tolle Leute mit tollen Ideen und Engagement und eben was zu verändern. Und wir sind auch an dem Punkt, dass man sieht, also trotz aller Kritik, die wir natürlich auch erfahren, ja, und Widerstände, die so Veränderungsprozesse mit sich ziehen, dass uns auch sehr viel Dank entgegengebracht wird oder gesagt wird, ach ja, toll, das war also toll, dass ihr uns hier begleitet habt und toller Input, toller Workshop, ich nehme was mit und so. Das ist schon auch jetzt schön zu sehen. Und abgesehen davon kann ich noch andere Dinge anstoßen, wie beispielsweise hat sich jetzt ich habe gemeinsam mit zwei anderen Work for Germany Fellows über dieses Programm Work for Germany, dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen, bin ich ja ursprünglich überhaupt ins Ministerium gekommen, habe ich mir angeguckt, wie der Gesetzgebungsprozess beziehungsweise der Prozess der ministeriellen Gesetzesentwicklung, also Entwürfeentwicklung aussieht und welche Rolle Methoden aus dem Design Thinking oder agilen Arbeiten spielen könnten, um diesen Prozess zu verbessern. Und da haben wir so ein paar Empfehlungen abgeleitet und Schwachstellen aufgezeigt, die ich gemeinsam mit einem Staatssekretär diskutieren durfte im Ministerium und einem Legisten. Und sich jetzt eine Projektgruppe auch gebildet hat und wir uns angucken können, wie können wir denn Gesetzesentwürfe besser machen im Sinn oder noch besser machen. Ja, es ist ja nicht alles schlecht, aber wo sind eben noch Potenziale und wie können wir dann die Nutzerzentrierung, Vollzug, Digitaltauglichkeit noch besser machen von Gesetzen? So, und dass ich überhaupt da so auf offene Ohren treffe und Dinge anstoßen kann, das ist auf jeden Fall schon motivierend.
Also vielleicht können wir nochmal, wenn du sagst, Christoph, jetzt ist eine kleine Dauerwerbesendung für Beruf in der Verwaltung. Nee. Wir hatten ja die Dr. Julia Borggräfe, die ja Abteilungsleiterin Digitalisierung und Arbeitswelt im BMAS ist bei uns zu Gast, dank dir. Du hast jetzt den Kontakt gemacht, die ja selber aus der Industrie kommt, lange Jahre, 10 Jahre bei Daimler war und die uns ja auch wirklich sehr glaubhaft und an Beispielen vermitteln konnte, was das für eine Überraschung für sie war, da anzukommen, ne? Und wie viel Offenheit sie gestoßen ist und wie viel Gestaltungsraum sie da auch sieht. Also von daher bist du da nicht ganz alleine, sondern da sind auch andere, die vielleicht schon diesen Quereinstieg gemacht haben. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen, weil nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer ist jetzt in den agilen Methoden richtig zu Hause. Design Thinking haben wir auch noch nicht so viel zu gehabt, werden wir noch ein bisschen intensivieren. Wir haben vielleicht die Chance, den Erfinder, den Gründer von IDEO zu bekommen. Aber erzähl mal ein bisschen, wie sieht Design Thinking Prozess am Beispiel Verwaltung konkret aus? Oder wie kann das aussehen? Wer ist da beteiligt? Ist das eher so ein Wochensprint, wie das Google-Methode macht? Oder ist das, wie sieht so ein Prozess aus? Oder könnte aussehen noch.
Ist ja genau, grundsätzlich ist es, glaube ich, nie 1:1 übertragbar. Und man muss sich dann Fallbeispiele angucken. Ja, aber einer aus diesem Team der agilen Coaches beispielsweise, der sollte eins dieser Corona-Gesetze mit betreuen. Und mit dieser Schulung hat er sich eben erstmal mit der Frage auseinandergesetzt, was ist eigentlich die Problemstellung? Also welche und fragen wir doch einfach mal die Nutzerinnen und Nutzer, die nämlich, also sozialen Dienstleister, wo liegen ihre Pain Points und wie könnte eine Lösung aussehen? Und grundsätzlich diese Sensibilität, erstmal die Probleme zu durchdringen, den Problemraum zu öffnen mit Investigativmethoden, also Interviews oder Personas, also mit Methoden, die die Nutzerzentrierung ermöglichen, um den Problemraum dann zu schließen und den Lösungsraum mit Kreativmethoden zu öffnen. Ja, das ist ja, und ihn dann wieder zu schließen und zu testen. Vieles läuft, also gerade diese Testphase, Prototypen entwickeln und zu testen, was ist ein Prototyp von einem Gesetz? Also to be discussed, würde ich sagen, ja. Da sind wir noch nicht. Aber diese Sensibilität, dass es sich um einen iterativen Prozess handelt, in dem Schleifen gedreht werden, in denen Methoden angewendet werden müssen, um den Nutzer ins Zentrum zu stellen, dass kann auch bei Gesetzesentwicklung wahnsinnigen Mehrwert bringen. Da spielen natürlich Rahmenbedingungen rein, die ich so auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Also was für mich völlig neu ist, ist dieses Dilemma, ich würde mal sagen, der politischen Unberechenbarkeit. Ja, dass sich einfach politische Agenden ändern und Relevanzen sich so verschieben und dass dann daraus teilweise wahnsinnig kurze Fristen resultieren. Das ist ja auch nichts Neues, dass immer angeprangert wird. Wir haben eigentlich zu wenig Zeit, um so komplexe Herausforderungen zu lösen. Das ist hochkomplex, woran gearbeitet wird. Genau, und dann, ja, ist in diesem... Ich meine, ihr kennt ja auch dieses TZI-Modell von der Organisation. Es ist immer das Individuum.
Erklärt trotzdem nochmal, ja.
Innovation passiert in der Interaktion zwischen Individuum, Team und organisationalen Rahmenbedingungen. Und dieses Modell wird ergänzt oder wabert in der Wolke Politik, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und deswegen sind die Beziehungen, die ja sowieso nicht so leicht zu beschreiben sind, noch viel schwieriger zu beschreiben, weil, ja, genau, diese vierte Komponente da noch stark mit reinspielt.
Aber es klingt extrem vielversprechend und ich finde, du hast es sehr anschaulich beschrieben. Ich glaube eben auch nicht, dass das Bauen von Gesetzesvorlagen bisher wirklich diese Stakeholder-Blick hatte und wirklich gesagt hat, für wen mache ich das eigentlich? Frag den vorher. Na, wir hatten neulich im Podcast bei uns einen Gründer, der hat Foodora mitgegründet und Kaya Health und der auch eben so erzählt hat, ja klar, jede meiner Unternehmensgründung, ich habe erstmal mit ganz vielen potenziellen Kunden darüber gesprochen, was sind ihre Lösungen. Ne? Also so gründest du Unternehmen, so machst du Design Thinking Prozesse und ich finde es total schön zu hören, dass die Verwaltung den Mut hat, das auch mal zumindest zu denken. Ja.
Genau, das ist sicherlich das dickste Brett, sage ich mal. Es gibt ja auch noch kleinere Quick Wins, die agile Methoden in der Verwaltung bringen kann. Ja, also so beispielsweise das Einführen von Routinen wie Retrospektiven, also sich regelmäßig fragen, was läuft eigentlich gut in unserer Zusammenarbeit, wo gibt es Raum für Verbesserungen und was sind jetzt konkrete Schritte, die wir angehen. Das ist meines Erachtens auch schon ein tolles Tool oder um sich weiterzuentwickeln. Mhm.
Also was ich auf jeden Fall merke, und das nehme ich dir ab, ist die, wie du dafür brennst und das springt rüber und das finde ich wichtig, ne? Weil also jeder interessiert sich für andere Bereiche, aber ich kann deutlich sehen und spüren, wie da dein Vortrieb, das etwas schaffen wollen, gestalten wollen, deutlich rüberkommt. Mich würde interessieren, aus den Metathemen, gibt es immer wieder Fragen, die wir bekommen zum Thema, wie kann New Work oder irgendwas, was oben passiert, Menschen helfen? Weil du hast auch mit Gewerkschaften gearbeitet bei Google, mit Handelskammern und so weiter. Und da geht es ganz häufig um ganz konkrete Down-to-Earth-Fälle. Und New Work hat eben die Aufgabe, der Begriff New Work heißt eigentlich New Work, New Culture, das sind zwei Begriffe, hat die Aufgabe, dass auch die Communities mit einbezogen werden, also das Umfeld, die Gesellschaft, aber auch sehr, sehr konkret. Gibt es da Dinge aus deiner Erfahrung, wo du sagst, ja doch, schau, das, was wir oben ändern, kommt dann unten auch irgendwann an. Es dauert einfach nur oder guck mal hier hin. Wir werden immer wieder danach gefragt und ich fände es eben auch spannend, einmal für alle, die jetzt zuhören, darüber zu lernen, aber auch für Michael und mich zu schauen, wo können wir nochmal wieder hingucken, vielleicht auch mal nach neuen Themenfeldern, Gästen, was muss man nochmal vielleicht sichtbarer machen, als das es überhaupt jetzt ist. Und jetzt habe ich die Klappe jetzt schon wieder sehr lange monologisiert.
Tatsächlich, also fände ich es cool, wenn ihr eure Plattform mal nutzt, mit den Menschen zu reden, hier so präsent waren sie, glaube ich, noch nie, den sogenannten systemrelevanten Berufen zu reden.
Und Autsch, ja, hast völlig recht.
Also, ja, genau, also mehr muss ich, glaube ich, dann jetzt auch nicht mehr sagen. Aber das fände ich cool, wenn man die mal an einen Tisch bringt und so überlegt, was bedeutet New Work für euch und wohin sollte sich das entwickeln?
Und ja, ich glaube, da gibt es viele, die den Begriff, also die fragen sich ja, warum heißt das überhaupt neu? Also was ist denn an Arbeit neu? Und da muss man auch ganz klar vielleicht dazu sagen, als der Friedrich Bergmann damals gefragt hat, als er sagte, wir müssen wieder dafür sorgen, dass Arbeit stärkt statt schwächt, wurde er gefragt, wie nennen wir das Ding? Er hat einfach so Schulterzucken gesagt, ja, nennen wir es halt neue Arbeit, so ist das Ding entstanden. Ne? Also da darf man sich auch nicht drin verlieren, was Innovation und Coolness und Hipness betrifft. Ja, müssen wir definitiv und haben auch immer hier und da mal Fühler ausgestreckt. Es gibt auch erstaunlich viele, die sagen, weiß ich nicht, was ich darüber sagen soll. Und ich glaube, das ist vielleicht das Ding, worauf ich hinaus wollte. Wir reden immer sehr stark von einem intellektuellen Konzept, aber es gibt einfach sehr konkrete Anwendungsfelder. Und eure Aufgabe auch im Ministerium ist es ja, gehe ich von aus, diese Rahmenbedingungen so umzustrukturieren, dass man da drin gestalten kann. Und wenn du sagst, ihr bezieht Anwenderinnen und Anwender mit ein, wie werden die einbezogen, welche Formen von Gesprächen gibt's, wie findet der Austausch statt, wie ist die Nahbarkeit gegeben?
Also man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe ja einen rein internen Auftrag. Mhm. Also also mit Blick auf die internen Arbeitsorganisationen, Methoden, Einsatz, Mindset, Haltung im Ministerium. Natürlich soll der dann nach draußen, also soll das dann einen Effekt haben auf die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so dann auch externe erreicht werden. Mit diesem ganzen Thema, ich glaube, dieses ganze Thema Beteiligungsformate und neue Austauschformate, da werden jetzt neue Wege auch gegangen, aber da sind wir ganz, ganz am Anfang. Also mit dem Team der Gesetzgebung beispielsweise, da gucken wir uns jetzt gerade an, was sind denn eigentlich Kriterien für gute Gesetzesentwürfe? Und wie muss dann eine neue Form der Beteiligung aussehen? Ja, also ich weiß, dass die Abteilung von Julia Borggräfe, die machen sehr, sehr viele Events jetzt, in denen sie zu neuen zu Themen der Digitalisierung der Arbeitswelt sich austauschen, andere mit einbeziehen, Plattformen geben für Austausch. Ich glaube, diese Arbeit wird, also diese Form der Arbeit, exploratives Arbeiten und Austauschformate schaffen, wird zunehmen, ist aber nicht das Tagesgeschäft aktuell von Ministerien oder
Gibt
Verwaltung.
Es Beispiele aus anderen Ländern auch für deine Rolle für interne Gestaltung, wo du auch hinguckst und sagst, ja, ich schaue, wie in Neuseeland zum Beispiel gearbeitet wird in Ministerien oder in Finnland, keine Ahnung, einfach so Länder, die man jetzt auch wahrnimmt, dass sie durchaus anders vom Führungsstil her sind. Gibt es da Sachen oder ist es schon sehr, bleibt es sehr auf Deutschland fokussiert und auf die eigenen Ideen oder findet dann Austausch international statt?
Von meiner Seite findet da noch wenig Austausch international statt. Könnte man sicherlich auch mal initiieren. Punktuell kann man oder auf bestimmte Formate übertragen, kann man sie, die sich natürlich auch im Ausland anschauen. Also wenn ich jetzt gucke, es wurde ja diese Legislaturperiode der Digital Service for Germany gegründet, die als, sage ich mal, ja, die digitale Produkte für die Bundesregierung jetzt bauen. Und das ist ein Format, was es auch in den USA oder in Großbritannien gibt. Und das beispielsweise das britische Format auf jeden Fall eine tolle Blaupause. Also es fordern auch jetzt immer viele, dass der Digital Service for Germany noch ausgebaut wird, weil eben das auch ein Format ist, um die Durchlässigkeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft so ein bisschen zu stärken natürlich.
Kannst du da was zusammen für die es nicht kennen, dass du einmal sagst, was das ist und auch was das in Großbritannien so erfolgreich macht?
Also in Großbritannien, also GDS heißen die, die bauen Digitalprodukte für die britische Regierung. Mhm. Also, und das ist, die haben ein Format gefunden, da das eben man nicht in der Verwaltung angestellt sein muss und nach Verwaltungs, beispielsweise nach, also nach dem öffentlichen Dienst vergütet wird, sondern eben dadurch, dass sie eine GmbH des Bundes dann sind, auch außertariflich vergüten können und aber auch vor allem eben eine andere Kultur pflegen können. Und trotzdem aber, ja, der Bundesregierung angehören oder dem öffentlichen Apparat. Mhm.
Und es geht ja bei diesem Digital Service for Germany, geht es ja wirklich darum, Prozesse einfach besser und kundenorientierter zu machen. Ne? Das ist der gleiche, genau. Auch der gleiche Ansatz, den du auch hast. Ja. Ja. Wenn wir nochmal jetzt diesen Metablick, den du ja hast. Du hast jetzt Wirtschaft, du hast Wissenschaft, du hast Verwaltung. Was können die untereinander voneinander lernen? Also hast du so ein paar Punkte, wo du sagen kannst, ja, da ist die Verwaltung schon viel weiter, als wir alle denken. Das machen die eigentlich viel besser. Was können wir aus der Wissenschaft lernen? Was können die anderen aus der Wirtschaft lernen? Haben wir, glaube ich, gehört. Das ganze Thema agiles Arbeiten kommt ja eher aus der Wirtschaft. Aber was können die Bereiche untereinander, voneinander lernen? Ja.
Also, das ist ganz spannend. Grundsätzlich so vom Mindset her ist es in der öffentlichen Verwaltung und in der Wissenschaft schon sehr ähnlich. Mhm. Aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich im Arbeitsministerium oder im Ministerium für Arbeit und Soziales bin und die Mitarbeitenden da alle sowieso auch intrinsisch motiviert sind und eher sich eben mit der Thematik auch identifizieren können. Das habe ich in der Wissenschaft noch sehr, das ist eins der Dinge, die ich wirklich bemerkenswert und toll fand, dass da jeder Einzelne für sein Thema brennt. Weil die Rahmenbedingungen an sich, also die strukturellen Rahmenbedingungen, sind jetzt nicht so attraktiv. Ja, man hat Zeitverträge, man hat meistens, also weiß ich nicht, nicht eine ganze Stelle und dann eben nach öffentlichen Dienst Tarif bezahlt. Also so die strukturellen Rahmenbedingungen sind in der Wissenschaft jetzt nicht die besten, aber die Leute sind wahnsinnig themengetrieben. Ja, wenn ein Wissenschaftler ein Stipendium bekommt, um weiß ich nicht, die Geschichte der Gefühle zu erforschen, dann brennt der halt auch für die Geschichte der Gefühle. So, das ist einfach ein sehr, sehr angenehmes Arbeitsumfeld. Und das sehe ich so auch aktuell im Ministerium. Diese Themenzentrierung.
Ich finde das super spannend, weil das, was Christoph ja mal wieder auch an dem Wirken von Friedrich Bergmann hervorkramt, ist ja dieses Thema wirklich, wirklich wollen. Also diese intrinsische Motivation, was ist eigentlich das, wofür ich wirklich brenne? Und im Prinzip sagst du ja, müsste man in der Wirtschaft viel mehr gucken, wie führe ich die Menschen dahin, dass sie auch brennen, so wie in der Wissenschaft oder jetzt bei dir im Beispiel in der Verwaltung. Also mehr stärkenorientiertes Einsetzen, mehr damit beschäftigen, was sind die wirklichen Talente als dieses, wo wird gerade jemand gebraucht und wer war gerade vielleicht mal wieder dran mit einer Versetzung. Ne? Also finde ich interessant. Klingt jetzt natürlich, wo ich es höre, total logisch, aber muss ich nochmal hören. Danke.
Weil wir jetzt so auf die Zielgerade kommen, würde mich jetzt nochmal interessieren, wie fütterst du deinen Gestaltungsdrang mit Inspiration, dass der auch weiter ein Vordrang bleibt und nicht zur Ermüdung und Ermattung führt?
Ich habe eigentlich keine konkrete Strategie. Also meistens der Austausch mit Menschen. Also man kommt auf neue Gedanken oder Ideen im Austausch mit Menschen.
Liest du?
Seitdem ich Kinder habe, nicht mehr so viel, ehrlich gesagt.
Luxus.
Aber vor allem, also was ich regelmäßig lese, ist die Zeit. Also genau, wow. die Zeit. Aber sonst so Bücher, Kinderbücher.
Raupe. Ja, komm, aber du kannst gerne empfehlen. Also auch das, sage ich, ist spannend, weil die alten Bücher, die ich noch gelesen habe, da gucke ich heute rein und denke manchmal so, Diversity ist da ein Thema. Zwischen Mann und Frau ist auch schon ein Thema, zwischen Standardfamilien auch. Also insofern, wenn du gute Bücher, Buchempfehlungen, Kinderbuchempfehlungen hast, auch gerne.
Ein Kinderbuch, was ich wirklich einfach sensationell finde, ist Pipi Langstrumpf. Weil es ist
Stimmt, das geht immer.
Kurzweilig für Kinder und Erwachsene. Und ist aber, also Pippi Langstrumpf, so ein Vorbild für meine kleine Tochter. Und schon die Einjährige sagt, stark wie Pippi, stark wie Pippi. So. Und das ist schon wahnsinnig toll. Da bin ich, also meines Erachtens müsste Astrid Lindgren sowieso noch den Nobelpreis eigentlich bekommen für die ganzen wirklich faszinierenden Werke, die die verfasst hat.
Sehr gute Idee. Aber du hast ja in deiner, du hast ja, jeder, der promoviert hat, hat ja mindestens 500 Bücher gelesen. Wir lassen dich da nicht ganz los. Also in der Zeit, in der du noch gelesen hast, gibt's so ein paar Bücher, die auf deinem Weg, wo du gesagt hast, das hat mich geprägt, das hat mich inspiriert, auch ruhig Fachbücher. Pippi Langstrumpf kommt auf die Liste definitiv, aber.
Jetzt habe ich tatsächlich letztens nochmal Reinventing Organizations von Frédéric Laloux gelesen. Das ist, glaube ich, ja, so ein Standardwerk jetzt tatsächlich, was schon, also inspirierend auch ist. Eher vom Typ ist natürlich also sensationell und beeindruckend. Welche Bücher habe ich noch gelesen? Utopien für Realisten liegt seit langem auf meinem Nachttisch. Da gucke ich immer mal wieder rein. Mhm. Ja.
Cool. Das. Ja. Ich glaube, wenn man zwei Bücher unbedingt lesen sollte, dann gehören die dazu, glaube ich. Also zu einem ganz engeren Kreis. Christoph hat ein bisschen zu früh für mich auf die Zielgerade eingeschränkt. Wir sind noch nicht mal bei 40 Minuten, aber
hat
deine Uhr so ein bisschen.
10:23 Uhr, wir haben aber ihr habt recht, wir haben sehr viel gelabert.
Ja,
wir haben so einen langen Intro-Talk gemacht.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Also ich weiß, Google ist eine Firma, die nicht so gerne das hat, wenn ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Firma reden, aber ich finde es schon so spannend, auch die Aufgabe, die du da hattest. Vielleicht kannst du ein bisschen nochmal über die Zeit erzählen, das, was erzählenswert ist und auch was vielleicht öffentlich ist und was du dort mitgenommen hast, was diese Firma im Prinzip auch für, ne, Future of Work Initiative hast du erzählt. Ich habe in deinem Profil gelesen, dass du auch für Impact-Messung da in einem Projekt mit dabei warst, was mich immer bei Google wahnsinnig beeindruckt hat, dass die alles mit Daten immer messen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen uns einen Einblick geben.
Genau, also ich war als Projektmanagerin bei der Google Zukunftswerkstatt. Das ist Googles globale Initiative zur Vermittlung digitaler Kompetenzen. Da bieten sie sowohl online als auch offline vor Ort, aktuell natürlich nicht, aber in Außerpandemiezeiten schon offline vor Ort, Trainings an, ja, zur Vermittlung digitaler Kompetenzen. Und das reicht von Online-Marketing, SEO-Trainings zu Design-Thinking-Workshops oder, ja, genau. Wie bin ich da hingekommen? Tatsächlich mehr oder weniger durch einen Zufall, weil ich bin mit der Geburt meiner ersten Tochter mit meinem Mann zusammengezogen in Hamburg und wollte dann nicht mehr nach Berlin pendeln und bin dann über eine Empfehlung von einer Freundin da bei der Google Zukunftswerkstatt gelandet, was ja eigentlich erstmal was anderes ist als das Innovationssystem und Wissens- und Technologietransfer, womit ich mich befasst habe. Ich habe aber digitale Kompetenzen eben für mich so definiert, dass das Zukunftskompetenzen sind, die den Umgang mit digitalen Technologien ermöglichen, beziehungsweise auch aufzeigen, wie grenze ich mich als Mensch von digitalen Technologien ab. Also analytisches Denken, emotionale Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit. Und da hat mich eben auch getrieben, wieder was weiterzugeben. Und ich konnte mich dann, also ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit da. Und auch total interessante Leute kennengelernt. Letztendlich war für mich aber auch klar, dass ich da nicht so lange bleiben kann, weil das mit meinem Gestaltungsdrang quasi nicht so gut gepasst hat.
Du hast es jetzt nicht ausgesprochen, aber das ist das, was ich von außen beobachte. Ich bin ein großer Fan von ganz vielen Dingen, die Google macht, aber es ist schon eine sehr auch sehr tief gestaffelte Hierarchie. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man so sagt, ich habe eine Idee und dann redest du mal mit einem und dann wird es umgesetzt, sondern es sind sehr, sehr viele.
Ja. Also vor allem, das war so der krasseste Kontrast zur Wissenschaft, wo du hast eine Idee, du kriegst dafür Geld, kannst machen, was du willst. Ja, also wenn du eine Idee hast in der Wissenschaft und du schreibst einen Forschungsantrag und dann musst du das nur plausibel pitchen und man kriegt schon irgendwie dafür Geld. Und gerade auch die Institutsleitung, beziehungsweise die also Leitung der Center for Responsible Research and Innovation, mit der hatte ich einen total engen Draht und die hat immer diese Kultur gelebt, jeder Werkstudent kann zu ihr kommen, wenn die Idee nur noch so gut ist. Und tatsächlich, die Tür war immer auf. Also das war für mich so ein ganz starkes Selbstverständnis. Und das hat mich bei Google auch echt überrascht. Also dass es so eine ganz, ganz krasse Hierarchie hat und man kann gucken, wo bist du und wie ist die Reporting Line und über neuen Manager geht's dann nach USA, in die USA. So.
Finde ich spannend. Also das ist jetzt für mich das zweite große Transfer-Learning, neben dem Stärkenorientierten und dem die Leute an die Themen bringen, für die sie brennen, dass sich vielleicht die Wirtschaft abgucken kann, dass man Prozesse etabliert, dass Menschen, Initiativen, Projekte im Unternehmen unabhängig von Hierarchie auch pitchen dürfen und dann auch machen können. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn man das übertragen könnte. Wenn Firmen so Innovationsbudgets hätten, wo man sagen kann, okay, wir haben so und so viel Geld für neue Themen und ihr könnt euch drauf bewerben, ihr könnt euch mit Zeit drauf bewerben. Finde ich cool. Finde ich super Learning. Ja. Let's do it.
Da natürlich auch eine Frage der Kultur, ne? Weil häufig werden ja auch Sachen angeboten. Na klar, haben wir ein Ideenmanagement oder so. Jeder kann eine Idee über einen formalen Prozess einreichen. Mhm. Und dann sind aber letztendlich die Hürden schon so groß, dass man es dann doch nicht macht. Mhm. Ja?
Ja, manchmal auch der Druck, ne? Also die einen sind dann die, die gerne gestalten wollen, Ideen geben. Und das macht gefühlt die es tun, besser als andere, was ja nicht der Fall ist. Du brauchst ja eben auch Leute, die ihren Job machen in aller Ruhe, vielleicht mit den Kunden umgehen. Also wir haben bei uns in der Crew, wenn wir jetzt nach Stärken denken, eben Leute, die wollen auch bestimmte Sachen nicht. Die haben auch Angst vor Veränderungsprozessen, logischerweise, an ganz vielen Stellen. So, und das zu honorieren durch so einen Prozess, fänd ich gut, wenn man das nicht eben jetzt das eine ist besser als das andere macht. Ne? Also wenn sonst entsteht so ein Druck. Das ist so wie wenn du Kindern immer sagst, das muss alles mit einer Challenge gelöst werden. Und dann irgendwann wollen sie immer der Erste sein, beim Treppe hochlaufen, beim Schuh zu machen, beim Eis essen und sonst wo. So, das ist halt auch nicht sinnvoll.
Ich würde gern, weil wir jetzt die Chance haben, mit einer jungen Mutter zu sprechen und einem jungen Vater, mit dem wir jetzt nicht sprechen, aber der dazugehört, der ja auch beruflich engagiert ist, zum Thema Corona nochmal zu sprechen. Also das, was wir viel beobachtet haben, dass du eigentlich genau in der, wie auch Christoph, in der Falle bist oder gewesen bist, vielleicht immer noch bist, dass ganz viel Heimbetreuung jetzt stattfinden muss. Das ist einfach eigentlich ein Doppeljob. Wie bist du durch die Zeit gekommen? Was hast du gemacht? Was hast du auch vielleicht für Habits dir angewöhnt, damit du da durchkommst? Kannst du da vielleicht nochmal einen kleinen Einblick geben?
Ja, ich habe das große Glück, dass meine Eltern, die zwar beide auch noch arbeiten, aber trotzdem eben selbstständig sind und sich das auch gut arrangieren können, dass die um die Ecke wohnen und uns wahnsinnig viel unterstützt haben und auch ja zum Glück beide früh geimpft wurden, weil meine Mutter ist Hebamme und wurde ganz schnell geimpft. Und da das Risiko nicht so groß war, dass wir mit denen im permanenten Austausch gewesen sind. Und sonst haben wir uns, ich glaube, ja, so wie alle Eltern halt die Bälle zugeworfen. Also jetzt zieht sich der eine den Vormittag zurück, dann der andere. Aber es war schon echt stressig.
Ja, krass. Also ich habe gestern eine ganz tolle Runde bei Accenture gehabt zum Thema Diversity, wo die Simone Menne, die hatten wir hier bei uns im Podcast, der erste deutsche DAX-Vorstand, weiblich, CFO, dann die neue Finanzvorständin von Beiersdorf, dann die, wie heißt sie noch, Katja Kraus mit ihrer Lebensgefährtin, die ja auch im Bereich Verwaltung einiges gemacht hat, davor bei McKinsey war. Das war schon irre, auch von denen nochmal so zu hören, was die so beobachtet haben in diesem Jahr, wie eigentlich das Thema Diversity nochmal echt einen Tritt in die Knie gekriegt hat, ne? Also weil dann doch wieder in ganz vielen Familien eben nicht so wie bei dir, was glaube ich der Vorteil auch der Großfamilie ist, wenn man so wie du es beschrieben hast, lebt und so eng zusammenlebt, aber in den ja in unsere Zeit üblichen Familienkonstellationen, wie sehr die Frauen da wieder in diese alten Rollenbilder gepresst worden sind und wie, na, also
ja, aber da muss ich, also da kann ich eine große Lanze brechen für meinen Mann, der tatsächlich, ja, cool, würde ich sagen, mehr die Kinder genommen hat als ich.
Wow. Also toll.
Ja, das ist schon, da kann ich mich auf keinen Fall beklagen.
Sehr und schön.
Ich glaube tatsächlich, die Zahlen sind, ich hatte es gelesen, irgendwie im Schnitt 2/3 mehr Frauen als Männer tatsächlich, aber es gibt natürlich die Ausnahmen und ich kann da nur Werbung für machen.
Christoph gehört auch zu den Ausnahmen, eindeutig.
Es ist ja auch ein Geschenk und ein großes Privileg. Also wenn ich jetzt überlege, wie Kinder mit Situationen umgehen, wie unspektakulär die Dinge finden, manche Sachen, ne? Wo wir sagen, okay, alles klar, jetzt hast du es erzählt, gehen wir jetzt ein Eis essen. Gut, das ist mal ein Thema geklärt, gut, machen wir weiter. Und das finde ich auch, darf auch nicht vergessen gehen, ne? Dass es viele Menschen gibt, die eben alleine sind in der Zeit, das ist eine Herausforderung mit Kindern. Es ist für alle eine Herausforderung, aber irgendwie ist das ja auch Teil des Lebens, das dann wiederum zu gestalten und zu sagen, okay, wie gehe ich damit um, anstatt mich da dem zu unterwerfen, sondern zu sagen, wie gebe ich mich dem hin und schwimme damit. Aber ich glaube, wir sollten da durchaus Werbung für machen. Das ist völlig egal, ob das Männer oder Frauen machen. Irgendeiner muss es machen. Und die Erzieherinnen und Erzieher, die machen auch einen Wahnsinnsjob, ne? Also darf man auch nicht vergessen, gehören eben auch zu den Gruppen, Michael, die wir in den Podcast holen wollten.
Ja, das hat ja Anna uns schon schön ins Knie geschossen, aber nett und sympathisch. Wir reden jetzt lange darüber, dass wir systemrelevante Berufe hier mal einladen wollen. Also das war jetzt der letzte Warnschuss.
Let's do this. Jetzt kommen wir wirklich auf die Zielgerade. Jetzt habe ich auch mal auf die Quicktime-Zeit geguckt. Ja. Jetzt sind wir bei 52 Minuten. Ihr habt völlig recht. Ja. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ach Mensch, wie konnte ich nur?
Nicht schlimm.
Neue Wohnung, völlig verwirrt.
Ja, Anna, wir haben immer noch so zum Schluss eine Frage nach der Bucketlist, also wenn du dir drei Sachen aussuchen darfst, eine, die du noch erleben möchtest, du wirst auf jeden Fall sehr viel mehr erleben, aber eine, die du ganz bestimmt mal erleben möchtest, eine, die du lernen möchtest und eins, was du vielleicht zurückgeben möchtest irgendwann. Was wären so die drei Themen?
Also wenn man zwei kleine Kinder hat, dann ist Erleben, glaube ich, ein No-Brainer. Natürlich will man die aufwachsen sehen und in die Schule kommen, gehen sehen und genau, die aufwachsen sehen, wobei ich tatsächlich, abgesehen von den Kindern, noch sehr, sehr gerne eine Mobilitätswende in den Städten erleben wollen würde. Mhm, weniger Autos, mehr Elektrofahrräder und sonstige Transportvehikel. Mhm. Was ich noch lernen möchte, da ist bei mir, glaube ich, auch das Problem, was will ich eigentlich nicht noch lernen? Also mich zu fokussieren. Und ganz handfest würde ich tatsächlich gerne noch lernen, ich bin so ein bisschen unter die Hobbytischler gegangen und da besser werden und ja, mehr lernen, wie baue ich mir eigentlich einen Tisch, der nicht wackelt.
Sehr geil, sehr cool. Das ist sehr konkret, ja.
Sehr schön.
Und das Letzte, was ich noch weitergeben möchte, das würde ich auf meinen Status quo beziehen, also wenn ich irgendwas weitergeben könnte, was zur Modernisierung der Verwaltung beiträgt, dann und nachhaltig Veränderungen bringt und nicht nur ja punktuell, dann wäre ich damit sehr zufrieden.
Sehr schön. Anna, vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dass wir das Gespräch auch mal in echt wieder fortsetzen. Wenn du mal in Hamburg bist, komm uns besuchen, freuen wir uns drauf. Du hast ja hier auch noch viele Freundinnen und Freunde. Vielen, vielen Dank. Schon mal jetzt ist ein Freitag, an dem wir das aufnehmen. Ein schönes Wochenende, hoffentlich Sonne bei euch, wie hier in Hamburg zumindest es ist. Und alles Liebe, alles Gute.
Ja, danke euch. Schönes Wochenende. Bis dann.
Vor allem hat mich fasziniert, wie sie für das Thema Verwaltung brennt. Also und das als Gestaltungsmöglichkeit sieht, weil wie gesagt, das klingt ja wie ein Widerspruch und den hat sie aufgelöst. Das fand ich wichtig, dass sie jetzt nicht die Aufgabe hat, eben bis ganz runterzubrechen. Das kann ich dann auch nachvollziehen. Ich finde es trotzdem immer eine wichtige Frage, weil die aufkommt, weil auch das hilft, besser zu verstehen, wie dieser Apparat funktioniert. So, das sind eigentlich so die Sachen, die ich jetzt draus mitnehme. Und das finde ich sehr gut, weil diese Takes brauchen wir auch. Bevor wir natürlich den Hinweis von ihr weiterverfolgen und auch die wichtigen systemrelevanten Berufe endlich in den Podcast holen, Michael.
Ja, für mich die zwei großen Takeaways waren einmal dieses Thema, was aus der Wissenschaft, wie sehr Menschen dort für ihre Themen brennen und dort wirklich eigenmotiviert, intrinsisch Dinge erledigen wollen und dann auch, wenn sie die dann kriegen, die Projekte eine hohe wahrscheinlich Zufriedenheit haben, geringe Fluktuation, all diese Themen, die wir auch bei Unternehmen gerne sehen wollen, das finde ich, muss man wirklich nochmal überlegen, dieses Thema stärkenorientiertes Arbeiten noch mehr in den Fokus zu nehmen. Und dann auch dieses Thema, letztendlich, dass dort doch hierarchiefreier gearbeitet wird, wenn erstmal das Geld da ist, dann hast du das Projekt, das machen musst du das. Fand ich mega, mega gute Punkte beides. Und hat mich auf jeden Fall dazu ermutigt, auch da in dem Thema Wissenschaft und Politik noch weiter zu bohren. Also da können wir, glaube ich, noch weitere Gesprächspartner nehmen.